Sie hören SWR Kultur. Die Bücher von Peter Prange sind Bestseller, gehen millionenfach über den Ladentisch und erscheinen in mehr als 20 Sprachen. Einige wurden bisher verfilmt. Will sagen, der Autor zählt zu den erfolgreichsten Schriftstellern dieses Landes und hat ein ganz besonderes Händchen für historische Romane, ob sie im Mittelalter spielen oder in der Nachkriegszeit. Vor einem Jahr erschien sein Roman Herrliche Zeiten, die Himmelsstürme. Nun folgt der zweite Teil mit dem Titel Herrliche Zeiten, dem Himmel so nah. Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Hörbuchfassung. Wir versetzen uns kurz ins Frühjahr im Jahr 1900 nach Paris zur Eröffnung der Weltausstellung. Es liest Frank Arnold.
58 Nationen hatten für dieses Fest, zu dem 50 Millionen Besucher erwartet wurden, ihre Pavillons zu Füßen des Arc de Triomphe errichtet, um in einem friedlichen Wettbewerb der Völker den Fortschritt der Menschheit zu feiern, in einer Leistungsschau, die die ganze Welt an einem Ort vereinte. Als Symbol dieses Fortschritts schlechthin war die Exhibition universelle nicht nur ein Rückblick auf die größten menschlichen Hervorbringungen der Vergangenheit. Vielmehr noch war sie Ausblick auf eine Zukunft, in der es nur noch eine Frage der Zeit zu sein schien, dass mit den Mitteln von Wissenschaft und Technik der älteste Traum der Menschheit in Erfüllung gehen würde, der Traum vom Paradies auf Erden.
Der Traum vom Paradies auf Erden um die Jahrhundertwende thematisiert im neuen Roman von Peter Prange Herrliche Zeiten, dem Himmel so nah. Und über diesen Roman spreche ich jetzt mit dem Autor. Hallo nach Tübingen, Herr Prange.
Hallo Frau Werner nach Mainz.
Herr Prange, der Traum vom Paradies auf Erden geht weder in der Realität noch in Ihrem Roman in Erfüllung. 14 Jahre nach der Weltausstellung in Paris bricht der Erste Weltkrieg aus. Welche Geschichte spielt sich da vor diesem historischen Hintergrund in Ihrem Roman ab?
In aller Kürze ausgedrückt, es ist eine Geschichte von Liebe und Freundschaft über alle Grenzen hinweg, in einem Europa, das es einmal gab, bevor es sich selbst zerstörte. Das ist das große Drama, das ich versuche nachzuzeigen zwischen 1871 und 1914. 1871 erfolgt die Gründung des Deutschen Reiches, also dessen, was wir heute Deutschland nennen. Vorher war Deutschland ja nur ein Flickenteppich. Und diese Zeit des Aufbruchs, des Optimismus, des wissenschaftlichen, des technischen Fortschritts, all überall hätte in einem Paradies auf Erden münden können, wenn die Völker sich verstanden hätten. Aber statt im Paradies endet diese Geschichte in der Hölle von Verdun. Und diese Janusgesichtigkeit der Zeit ist es, was mich an dieser Zeit so fasziniert, aber auch irritiert hat. Vor allem, wenn wir auch auf die Gegenwart schauen.
Sie haben als Schablone eine Dreiecksgeschichte. Da ist beispielsweise die britische Industriellentochter Claire, ihr deutscher Mann Friwi, eigentlich Friedrich Wilhelm, und der verschmähte Kaspar. Wie haben Sie die Figuren entwickelt? Wofür stehen die?
Die Figuren stehen natürlich erst einmal für sich selbst und für ihre persönlichen Entwicklungen. Aber darüber hinaus sind sie auch Vertreter ihrer Länder. Wir haben hier einen englischen, einen französischen und einen deutschen Strang. Und das sind drei Handlungsstränge, die ineinander verwoben sind und auf der privaten Ebene in ihrer ganzen Komplexität eine Ahnung davon vermitteln, wie nah Himmel und Hölle beieinander gelegen haben. Auf der einen Seite im Austausch der Völker untereinander, im Austausch auf der menschlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Ebene, wie die Menschen immer mehr zusammenwuchsen und auf der anderen Seite, auf der politischen Ebene, die Nationalismen immer mehr zum Vorschein kamen und in die Katastrophe von 1914 führten. Und das ist es, worum es mir mit meinen Geschichten und ganz insbesondere bei dieser Geschichte geht. Durch die Entwicklung der einzelnen individuellen Geschehnisse, der einzelnen individuellen Schicksalsläufe zu zeigen, wie sich die große gesellschaftliche und politische Entwicklung damals bewegte.
Die Geschichte spielt zwar 100 Jahre zuvor. Was können wir heute vom Europa jener Zeit lernen?
Die Parallelen sind wirklich geradezu erschreckend. Wir haben jetzt nach 75 Jahren Frieden, Fortschritt und Freiheit und Sicherheit bei stetig wachsendem Wohlstand eine Zeit, wo die Nationalismen sich wieder Bahn brechen und wir erleben, dass Europa von einer Zeit der Kooperation wieder übergeht in eine Zeit der Konfrontation. Und Europa hat immer gewonnen, wenn Europa kooperativ untereinander war, insbesondere gilt das für Deutschland. Deutschland ist es immer gut gegangen, wenn es kooperativ mit seinen Nachbarländern im Verhältnis stand. Und es ist Deutschland immer schlecht gegangen, wenn wir in Konfrontation zu den anderen Ländern waren. Und jetzt ist leider wieder zu beobachten, dass all das, was durch diese Kooperation, durch dieses offene Europa in der Generation unserer Eltern und Großeltern erarbeitet worden ist, dass das jetzt wieder zur Disposition steht aufgrund der überall sich breitmachenden Nationalismen, wo immer nur das Wohl der einzelnen Nationen gegen gegen das Wohl der anderen Nation ausgespielt wird und man mit Angst und Schrecken nur daran denken kann, was vor 120 Jahren passiert ist und man nur hoffen kann, dass sich das nicht wiederholt.
Nochmal zurück zum Roman. Die Liste der handelnden Personen umfasst mehr als 60, sowohl fiktive als auch historisch verbürgte, wie etwa den Meisterkoch im Pariser Hotel Ritz, den Zentrumspolitiker Matthias Erzberger, Rudolf Steiner, Leo Tolstoi und viele mehr. Wie behalten Sie da beim Schreiben den Überblick?
Das ist eigentlich überhaupt nicht schwierig, weil diese Familie, ich bezeichne sie als Familie, die meine Romane bevölkern, ist mir so nah wie meine besten Freunde und Bekannten und Familienangehörige. Ich habe 20, 30 Cousins und Cousinen und da bin ich das gewohnt, sozusagen komplexe Familienverhältnisse einigermaßen im Blick zu behalten. Und so geht es mir auch mit meinen Figuren. Das ist jetzt mit Fortschritt in meinem Alter allerdings manchmal so, dass ich besser Bescheid weiß im Leben meiner fiktiven Figuren als im Leben der Menschen, die mich umgeben. Und das ist mir schon ein paar Mal aufs Butterbrot gestrichen worden.
Da verwechseln Sie Fiktives mit realem Geschehen.
Vor allem das Fiktive ist für mich oft viel realer als das sogenannte Reale.
Kann man den Teil 2 ohne Teil 1 verstehen?
Steht ja, der kann für man. Sich? Ich versuche es so zu schreiben, dass diejenigen, die den ersten Band kennen, sich nicht langweilen, aber dass umgekehrt auch diejenigen, die mit dem zweiten Band anfangen, ohne weiteres den Einstieg finden und in den Gang der Handlung hineinfinden.
Schriftsteller Peter Prange ist heute unser Gast in SWR Kultur am Samstagnachmittag. Und wir haben gerade schon über seinen neuen Roman gesprochen. Pünktlich zu seinem 70. Geburtstag am Montag schenkt er sich sozusagen noch ein zweites Buch, ein sogenanntes Stundenbuch mit dem Titel Alle Erinnerung ist Gegenwart, vom Werden und Vergehen. Herr Prange, in diesem Buch sind Sie die Hauptfigur und geben ganz persönliche Einblicke in Ihr Leben und Ihre Arbeit. Ein Stundenbuch ist ein reich bebildertes Andachtsbuch für Laien und war im Mittelalter sehr beliebt. Wieso nennen Sie Ihr Buch Stundenbuch?
Ja, um zu zeigen, dass es etwas völlig anderes ist als meine Romane. Ein Roman liest man von vorne bis hinten. In diesem Stundenbuch kann man blättern, kann man innehalten, kann man seinen eigenen Gedanken nachgehen. Es ist nicht durchstrukturiert von A bis Z, sondern es sind Versatzstücke aus meiner gedanklichen Welt, angereichert mit persönlichen Erlebnissen. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich ein so persönliches Buch schreiben würde. Aber manchmal fügen die Dinge sich fast von allein. Und wenn man in Tübingen lebt, dann kommt auch noch ein bisschen Tübinger Schicksal hinzu. Und ich bin jetzt sehr, sehr froh und glücklich, dass ich dieses Buch gerade zu meinem 70. Geburtstag geschrieben habe, weil es mir selbst noch mal vor Augen führt, warum und wozu ich eigentlich auf der Welt bin, warum und wozu ich schreibe. Und dass ich, glaube ich, an manchen Stellen sehr, sehr dumme Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, die aber in der Summe eigentlich zu einem mich selbst einigermaßen überzeugenden Leben geführt haben.
Was ist denn so eine dumme Entscheidung?
Zum Beispiel, dass ich Schriftsteller geworden bin. Das war die finanziell dümmste Entscheidung meines Lebens und trotzdem die einzig sinnvolle. Ich war in den 90er Jahren durch die Verknüpfung von wirklich seltsamsten Umständen zum Unternehmensberater mutiert. Aber es hat mich nie befriedigt. Ich kam mir immer vor wie Felix Krull, wenn ich da vor 1000 Leuten über Themen sprach, von denen ich nicht den blassesten Schimmer hatte. Aber ich habe da gelernt, mich in Fiktion zu bewegen. Mhm. Und das ist meiner schriftstellerischen Tätigkeit wieder zugute gekommen. Und während meiner Promotionszeit habe ich sehr viele Bücher übersetzt. Und das fand ich sehr befriedigend. Man wusste am Ende des Tages, was man gemacht hatte. Und ich habe lange, lange mich geweigert, selber zu schreiben, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe der Welt ja nichts mitzuteilen. Und ich übersetzte lieber gute Bücher, als dass ich schlechte schrieb. Mhm. Und dann aber irgendwann erwischte mich eine Idee und da blieb mir nichts anderes übrig, als zu schreiben. Und das hat mein Leben nochmal in der Mitte meines Lebens, erst mit 43 Jahren, von Grund auf verändert.
Mit dem historischen Roman Das Bernstein-Amulett gelang Ihnen 1999, das ist wahrscheinlich auch die Idee, die Sie gerade skizziert haben, der Durchbruch. Der Bestseller wurde 2004 auch von der ARD verfilmt. Fiktionales in Verbindung mit historischem, dafür haben Sie wirklich ein Händchen. Was reizt Sie an diesem Genre?
Ich war nicht gut in Geschichte. Ich habe nie im Traum dran gedacht, Geschichte zu studieren. Die ollen Kamellen für sich genommen haben mich nie interessiert. Was mich an Geschichte interessiert, ist das, wie Menschen wie du und ich Geschichte erleben und erleiden. Das ist das, was mich interessiert. Und was mich interessiert, ist natürlich auch, wie das, was in der Vergangenheit geschehen ist, uns heute in unserem Denken, Fühlen und Empfinden und in unserem Handeln bis heute geprägt hat. Diesen Spuren versuche ich in der Geschichte nachzugehen. Und zwar nicht, indem ich aus der Besserwisser-Perspektive von heute versuche, die Wege und Irrwege unserer Vorfahren nachzuvollziehen, sondern indem ich versuche, aus dem Dunkel des damals gelebten Augenblicks heraus zu verstehen, wie die Menschen oft auch auf Abwege geraten sind, Abwege, die auch für uns heute wieder scheinbare Alternativen sein könnten Und das in dem Bewusstsein, dass unsere Vorfahren weder dümmer noch bösartiger waren, als wir das heute sind, sondern dass die genauso gelebt haben wie wir, nämlich nicht als Historiker, nicht als Politologen und nicht als Soziologen, sondern als Menschen mit ihren eigenen Wünschen und Träumen, mit ihren Hoffnungen, Nöten und Ängsten, mit all dem, was uns emotional und intellektuell zu menschlichen Wesen macht. Und wenn etwas in der Welt passiert, was alles in Frage stellt, dann fragen wir uns als erstes, wie können wir damit mit unserem eigenen Leben klarkommen? Ja. Und wir denken nicht ans Große und Ganze, sondern wir denken daran, wie wir uns an die sich verändernden gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen so adaptieren können, dass wir in unserem eigenen persönlichen Lebensvollzug weiterkommen. Das versuche ich in immer wieder neuen Varianten, in immer wieder neuen Epochen zu zeigen, um letztlich uns selbst auf die Schliche zu kommen, wie wir heute funktionieren, um unser Selbstverständnis in der heutigen Gegenwart ein bisschen besser in den Blick zu bekommen und auf dieser Grundlage vielleicht auch etwas vernünftiger in die Zukunft und deren Gestaltung blicken können.
Das war der Tübinger Autor Peter Prange. Ganz herzlichen Dank.